Bring Your Own AI. Das war ja ein ziemlicher Trend aus dem Microsoft Work Trend Index und das kriegt unter diesem AI Act nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da hat ja Microsoft zum Beispiel ganz klar auch diese Grafik, wo erklärt wird, wie die Prozesse laufen, wo die Prompts hingehen, wie der semantische Index funktioniert, wie das LLM dahinter ist. ChatGPT hat nichts davon. Gar nichts, wie gut Microsoft auf diese Themen vorbereitet ist. Wenn sie das nicht wären, könntet ihr von Copilot nachts träumen.
Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Diesmal mit spannenden Einblicken aus den Bereichen Microsoft, Modern Work und künstliche Intelligenz. Präsentiert von Fabio und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Dann hallo Fabio und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Chili. Ich habe gerade geschaut, habe es gerade schon gesagt, die letzte Folge vor 25 Tagen. Somit kennt ihr auch unseren neuen Rhythmus, nämlich fast einmal im Monat. Hallo Fabio.
Genau. Hallo Thorsten, freut mich dabei zu sein. Ist ja auch okay. Also ich meine, alle 14 Tage, alle 21 oder 25 Tage spielt keine Rolle, solange wir es regelmäßig machen und unseren Spaß dran haben. Alles gut.
Eben. Genau. Es ist natürlich auch ein bisschen geschuldet der ganzen Urlaubszeit, zuletzt deiner, jetzt meiner. Also ich das ist quasi die erste Woche nach meinem Urlaub und der Rest der Familie hat noch Urlaub, nur ich hänge hier schon am Rechner und und ich schaue, was das Arbeitsleben so macht. Muss immer so ein bisschen pendeln zwischen Garten und Homeoffice, damit es nicht zu laut ist, aber du kennst das ja mit Kids, ne?
Das ist definitiv so. Ich habe auch einen Mini-Urlaub, weil bei uns ist heute ist der 1. August, der Aufnahmetag. Wir haben einen Schweizer Nationalfeiertag. Das heißt, alles zu, alle frei heute. Morgen habe ich Brückentag genommen. Das heißt, Donnerstag bis Sonntag ein bisschen verlängertes Wochenende.
Okay, Nationalfeiertag ist quasi sowas wie der 4. Juli in der USA, oder wie?
Genau, richtig. Ja. Der Geburtstag der Schweiz sozusagen.
Okay, jetzt müsste ich lügen, das ist, glaube ich, in Deutschland der 3.10., der Tag der deutschen Einheit müsste das sein bei uns. Ne?
Kann sein, kann ich, wüsste ich nicht.
Verrückt. Genau, nee, ich komme aus dem Urlaub und hatte versucht, so ein paar Tage zu entspannen in den Bergen bei dir, fast bei dir, sage ich mal, da zumindest im Süden irgendwo, so in Österreich waren wir. Und war auch ganz erholsam bis auf die Anreise, da hat sich mein Auto verabschiedet. Habe ich auch noch nicht so oft, eigentlich das erste Mal, dass ich es erlebt habe, dass ich auf einer Fahrt in den Urlaub mein Auto schrotten lassen habe. So, im Passiv gesprochen.
Wie hast du das hingekriegt?
Naja, da ist ein Familienangehöriger hinten drauf gefahren. Und, ja,
oh nein.
Das Witzige ist, dass das Auto von dem Familienangehörigen ist ein pseudo-deutsches, sage ich mal, Seat. Ne? Also fast ist ja Volkswagen-Gruppe.
Naja.
Relativ stabil geblieben, aber der Tesla, mein Tesla, der ist nicht ganz so stabil geblieben. Da sieht eher aus wie so ein kleines Faltauto.
Also, oh nein.
Das lässt natürlich so ein bisschen, das hat mich so ein bisschen nachdenken lassen, ob das wirklich so sicher ist, so ein Tesla.
Ja. Also,
er hat nicht gebrannt, ist schon mal gut. Aber die ganze Akkubuchse hinten, die ist alles rausgerissen und die ganze Karosse hinten verzogen. Also der Kofferraum sieht aus, als wäre er zusammengefaltet. Das ist schon spannend. Ich hatte es tatsächlich dann direkt nochmal recherchiert und es ist so, dass das Tesla, ich hab ja den Model Y, der hat sogar in diesen europäischen Crashtests eine sehr hohe Wertung bekommen. Also das heißt, das soll sehr sicher sein. Aber war ja auch, ne? Also niemandem was passiert, das ist auch das Wichtigste. Und wir haben das relativ gelassen genommen und haben uns einfach neue ganze Autos gemietet und so weiter.
Es sind wahrscheinlich zwei Blickwinkel, oder die Sicherheit der Passagiere ist vielleicht hoch, aber die Blechsicherheit vielleicht nicht so.
Ja, also ich muss sagen, dass ich wenn bei der Folge mein Kumpel Sepp zuhört, der mich die letzten Jahrzehnte gut mit Autos versorgt hat, der hat zu mir gesagt, ich habe zu ihm gesagt, weißt du Sepp, was das Schlimmste ist an dieser ganzen Geschichte, dass es endlich mal ein Auto war, was mir Spaß gemacht hat und was kein Montagsauto war. Und da sagt er, dann war es nicht dein Auto. Weil ich hab wirklich nur, also mit Autos und Autos und ich, das passt nicht zusammen, was so diese Zuverlässigkeit und Pech angeht. Alleine das der letzte Firmenwagen, den wir hatten, das war so ein T7 von Volkswagen, so ein Bus. Mhm. Da war über 30 Mal in der Werkstatt in den nicht ganz zwei Jahren. Also zum Schluss hat es reingeregnet. Also das ist so die... Deswegen, all das hatte ich mit dem Tesla nicht. Ich war wirklich sehr zufrieden mit dem Auto und mal schauen, was passiert. Also noch, tatsächlich steht er immer noch dort fast an dem Urlaubsort, immer noch auf so einem Abschlepphof und wartet auf sein Schicksal, sag ich mal. Oh Gott. Vielleicht wird er repariert, keine Ahnung.
Okay, ja, viel Erfolg wünsche ich dir und viel Kraft.
Ja, vielen Dank.
Wirst du brauchen. Es tut weh. Es tut mir weh, wenn ich dir zuhöre.
Einzige Merkwürdige, muss ich sagen, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist das Handling mit den Versicherungen. Das hat mich auch wirklich sehr nachdenken lassen, weil witzigerweise, wir waren ja quasi zwei Parteien und alle beide haben ihre Versicherungen informiert erstmal, weil man ja quasi denkt, okay, komm, das ist ja ein Schaden, jetzt rufe ich das an meine Versicherung an, da habe ich ja einen Schutzbrief und man hofft ja, da schnell geholfen zu bekommen. Also gerade bei uns war es so, wir waren mit drei Kindern unterwegs und vollgepacktes Auto. Da habe ich so eine Erwartungshaltung, dass ich da relativ schnell aus der Patsche geholfen bekomme. Mhm. Und meine Versicherung war der Meinung beispielsweise, sie müssen uns nur einen VW Polo zur Verfügung stellen. Und das ist irgendwie schon sehr strange. Zumal diese, erstens das, also dass man bei so viel Versicherungsbeiträgen so wenig Leistung erhält. Und zweitens, dass die alle Versicherungen anscheinend so einen Zwischensubunternehmer reingezogen haben, so eine Assistance, die, und das ist witzig, weil die gegnerische Seite hat die gleiche Firma quasi am Telefon gehabt wie wir, also so eine European Assistance. Und da musst du wirklich Glück haben, wenn du am Telefon dort erwischst. Und also sag mal, dieses Handling merkt man sehr, ist halt wirklich sehr profitorientiert. Ne? Also das ist eigentlich bitter.
Aber ja, verstehe ich.
Haken dran. Ist passiert. Was ist noch passiert in der Abwesenheit heute eigentlich? Ne? Fabian, heute ist da was. Fabian, jetzt passiert das schon.
Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt, Thorsten. Alles okay.
Alles normal. Genau, heute hast du noch eine super glückliche Bekanntmachung auf LinkedIn rausgehauen, so will ich es mal nennen, oder? Was ist heute? Ist es heute passiert überhaupt?
Das ist heute Morgen um 9.01 Uhr geschehen. Da habe ich eine Mail bekommen von Microsoft, dass ich als Microsoft MVP ausgezeichnet wurde im Bereich M365 Copilot.
Sehr geil. Herzlichen Glückwunsch dafür. Freut mich riesig für dich. Ich hatte dir ja schon mal gesagt, dass ich das super genial finde. Auch so bin ich ja auf dich aufmerksam geworden damals über deine ganzen Blogbeiträge, über deine News, die du immer veröffentlichst. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Würdigung, sage ich mal, so eine Arbeit, die du da reinsteckst.
Total. Ja, total. Also es ist wirklich die Würdigung, die es sehr schön macht. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ein noch breiteres Publikum auch erreichen zu können, diesen Menschen wirklich helfen zu können. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Content überhaupt mache. Ich stehe gern vor Leute, ich stehe gern vor der Kamera, ich sitze gern am Mikrofon. Und wenn ich Menschen dabei helfen kann, umso besser. Also es geht um das. Und die Auszeichnung zum MVP ist für mich wirklich eine sehr schöne Anerkennung dieser Community-Work, wie man ja auf Neudeutsch sagt, und hilft natürlich auch eben mein Wissen auch weiter hinauszutragen. Und ja, also ich habe wirklich heute Morgen, ich habe eine halbe Stunde lang den ganzen Körper gezittert, da ging praktisch gar nichts mehr bei mir. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn man diese Mail sieht, ja.
Erklär vielleicht nochmal ganz kurz, was ein MVP ist. Unsere Button nicht jeder, ne? Aber
genau.
Der das nicht kennt.
Genau. Also Microsoft MVP bedeutet nichts anderes als ein Most Valuable Professional. Da zeichnet dich Microsoft aus für deine Arbeit, die du für die Community machst. Also da geht es darum, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie du Inhalte, Wissen teilen kannst. Da gibt es ja solche, die gehen auf GitHub, da gibt es andere, die haben einen YouTube-Kanal, wieder andere, die haben einen Blog. Also auf irgendeine Weise wird Wissen weitergegeben von den Microsoft-Technologien, weil da ist ja extrem viel Know-how, Inhalt da und es ist halt ein Riesenaufwand, sich damit vertraut zu machen, sich damit auseinanderzusetzen. Und gerade wenn man an Unternehmen denkt, die eben diese Microsoft Suite 365, Windows und so weiter im Einsatz haben, die haben halt nicht die Zeit dafür, sich mit diesen Technologien auseinanderzusetzen im Detail und wollen natürlich sich da so schnell wie möglich, so einfach wie möglich einen Überblick verschaffen, informieren. Und das ist eigentlich genau die Arbeit, die ein Microsoft MVP macht, dieses Wissen zu teilen auf eine einfache, leicht verdauliche Art und Weise. Und da gibt es diese Microsoft MVPs, die gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Kategorien. Also es gibt Azure, es gibt Business Applications, Power Platform, Microsoft 365, Copilot. Für Programmiersprachen gibt es den Award. Also das ist sehr, sehr breit gefächert. Und wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge ja schon besprochen. Die Microsoft Community ist ja so ziemlich eine der stärksten, wenn nicht die stärkste, beste Community in der Tech-Welt. Und dieses Microsoft MVP-Programm ist definitiv auch, gehört definitiv dazu oder hat seinen Beitrag, all diese MVPs, die da auf der Welt sind, dass diese Community eben auch so stark ist. Und ich bin einfach mächtig stolz, dass ich jetzt ein Teil dieses erlesenen Kreises bin und freue mich dann auch, als MVP hast du die Möglichkeit, einmal im Jahr in den Hauptsitz von Microsoft zu gehen, nach Redmond, das ist in Seattle in der Nähe in den USA. Und da treffen sich alle MVPs dort für den Summit. Da hast du eine Woche, kriegst du Inputs, Feedbacks, neue Features, die noch nicht veröffentlicht wurden. Kriegst da sehr, sehr viele Informationen dazu und kannst dich auch natürlich mit anderen MVPs austauschen.
Das ist spannend. Du hast ja auch als MVP, hast du doch auch besseren Zugang zur Microsoft-Produktgruppe, oder?
Korrekt. Das ist auch ein Benefit davon. Also gerade heute zum Beispiel, als ich mein Formular da ausgefüllt hatte, hatte ich Möglichkeit, auch kostenlos auf ein Tool zugreifen zu können. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das sagen darf, welches Team das
nicht.
Ist, aber ich sage es lieber nicht, aber es sind genau solche Benefits, also du kommst wirklich in die Produktlandschaft rein, du kannst was beitragen, auch zur Entwicklung von Produkten von Microsoft, was dann wiederum natürlich der Community hilft und den Nutzern am Ende des Tages hilft, besser, schneller, effizienter mit diesen M365 oder Microsoft Tools generell arbeiten zu können.
Cool, das freut mich total. Was ich übrigens auf der letzten Konferenz in so einem MVP-Gespräch quasi unter MVPs mitbekommen habe, vielleicht, ich will das nicht dämpfen, aber dieser Flug nach Redmond, da war in den letzten Jahren sehr, sehr sponsored und ist immer weniger quasi von Microsoft jetzt unterstützt gewesen. Also zumindest, glaube ich, den Flug bezahlst du mittlerweile selber.
Ja, das habe ich auch gehört. Muss ich dann rausfinden, wie das ist. Ich meine, ja, also für sowas nehme ich dann auch gerne Geld in die Hand. Also da habe ich persönlich jetzt kein Problem damit, weil es bringt mir was, es bringt auch meinem Arbeitgeber was, es bringt meiner Community was. Why not?
Ja.
Also mega. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf.
Freut mich auf jeden Fall total für dich und ja.
Danke.
Was ist dann der nächste Schritt? Regional Director ist ja dann keine höhere Stufe als MVP, oder?
Ja, das weiß ja niemand so richtig genau, was ein Regional Director ist. Also eigentlich schon, eigentlich war ja der Ursprung, dass ein Regional Director die MVPs in seiner Region betreuen sollte. Das war so mal ein bisschen der Ursprung. Und auch der Prozess, wie du Regional Director wirst, unterscheidet sich ein bisschen vom MVP, weil als Regional Director wirst du hand ausgelesen von Microsoft. Also da kannst nicht einfach irgendjemand nominieren, wie das beim MVP der Fall ist, sondern die sind hand erlesen von Microsoft selbst und das ist schon hat ein bisschen mehr Prestige, sage ich jetzt mal so. Es gibt auch einige weniger als jetzt im MVP. MVP sind es, glaube ich, 3.500 weltweit. Regional Directors gibt es ein paar wenige, 100 oder vielleicht knappe 1.000 oder so. Also das ist schon ein Unterschied.
Sehr cool, freut mich auf jeden Fall. Sind gute News. Was haben wir denn noch? Aktuell vielleicht, bevor wir vielleicht so in die IT-Welt abgehen, letztens haben wir über Fußball gesprochen. Jetzt haben wir wieder so eine Sportveranstaltung da draußen. Hast du die, also ich rede hier von der Olympia 2024 in Paris, ne? Hast du die Eröffnungszeremonie gesehen?
Nee, gesehen nicht. Dass ich kümmere mich ehrlich gesagt nicht so stark um Olympia. Ich verfolge so ein bisschen meine Lieblingssportarten wie Tennis, Fußball, Basketball. Aber
alles
ich habe
alles dabei dort.
Ich weiß, ja, darum verfolge ich es. Aber ich habe die Eröffnungsfeier habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe ein bisschen was davon gehört, aber ich sag's mal so: Mein Highlight war, dass Céline Dion zurückgekommen ist. Das hat mich richtig gefreut nach ihrer Krankheit.
Also, ob das jetzt ein Comeback ist, keine Ahnung. Ich kenne mich da null aus, aber.
Sie hat gesungen. Ja. Sie hat gesungen, obwohl niemand mehr gedacht hat, dass sie jemals wieder singen kann. Da habe ich riesig gefreut.
Ich fand diese ganze Veranstaltung zu sehen, ne? Also sage ich mal so, directed zu sehen im TV, war sensationell. Ne? Also wir waren gerade im Urlaub, saßen alle auf der Couch und haben uns das angeschaut. Das waren ja knapp 4 Stunden, was sie da inszeniert haben. Und das war wirklich sensationell. Ne? Also du hast immer so verschiedene Etappen gehabt. Da hat einmal Lady Gaga gesungen, dann hat... Das Einzige, was mir geblieben ist Lady Gaga, das ist ein Problem. Und dann hast du diese ganzen Schiffe gehabt, die da von links, die da diese, was ist von
Fluss? Auf der Seine.
Die da lang geschippert sind mit den ganzen Teams. Und dann hast du abends diese super geile Lasershow am Eiffelturm gehabt. Und das alles, sage ich mal, dann auch mit diesen Staffel, mit dieser Feuerübergabe und dieses Entzünden von diesem olympischen Feuer, war im Fernsehen sehr geil zu sehen. Und dann einen Tag später hast du dann auf Twitter oder wo auch immer die ganzen Posts gesehen. Sag mal, ich habe $1,600 ausgegeben für so eine Eintrittskarte und ich habe nur Schiffe an mir vorbeifahren gesehen. Weil das ist spannend, ne? Also die Leute, die dort vor Ort waren, für die war es absolut nicht gut. Weil die standen halt einfach an einem Fleck von dieser über ganz Paris verteilten Show. Also das war für diejenigen, die das viel Geld ausgegeben haben, glaube ich, die falsche Entscheidung.
Okay. Ja.
Genau. Ich habe heute übrigens mal geschaut.
Das war ja auch nicht so toll.
Ah, stimmt, das hat auch geregnet, ja. Das da, ja. Aber das hat den meisten irgendwie nichts ausgemacht dort. Ich habe mal geschaut, wir haben heute übrigens für Deutschland ein Medaillenstand von 6 Medaillen. Ich glaube, 2 Gold, 2 Silber, 2 Bronze. Und ich habe, um mal ein bisschen dieses Battle mit der Schweiz zu machen, ihr habt 2.
Ja, wir sind schlecht unterwegs.
Aber guck mal,
Italien. Mach die Battle mit Italien.
Okay, Moment. Da muss ich gucken.
Ich glaube, Italien ist besser unterwegs. Ich glaube, die müssen schon 4-5 haben.
Wir mal. Also auf olympics.com kannst du nachschauen. Und da hast du Spitzenreiter aus China. Überraschung.
Ja, Überraschung, logisch.
Ich sage nichts dazu, aber 21 Medaillen.
Italien 13.
Oh, das stimmt. Italien 13.
Das ist der Vergleich, die du machen musst. 3 goldene, 6 silberne und 4 bronzene.
Ja, okay.
Das ist der Vergleich, weil die Schweiz ist ja ein kleines Land, dort müssen wir Glück haben, dass wir irgendwo mal Exploite haben in den Sportarten. Und du siehst auch, das sind China Nummer 1, Frankreich Nummer 2, Japan 3, Australien 4, USA 5, England 6, Korea 7, Italien 8, Kanada 9, Deutschland 10. Das sind alles große Länder. Die haben alle eine hohe Einwohnerzahl und für die ist natürlich einfacher Sporttalente oder olympische Sporttalente hervorbringen zu können.
Was mich so ein bisschen gewundert hat, Frankreich ist auf Platz 2 und egal welche Sportart du dir anschaust, Frankreich kriegt gefühlt immer eine Medaille dabei. Und das fand ich schon spannend und habe mir dabei überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass das nochmal anspornt, weil das so im eigenen Land ist, oder? Also das ist
ja schon ziemlich sicher. Ja. Naja, ist ja dasselbe wie in der EM in Deutschland, in der Fußball-EM. Da war Deutschland auch speziell angespornt, weil es zu Hause ist, weil du die Fans im Rücken hast, weil du angefeuert wirst. Das gibt dir nochmal einen Extra-Kick. Und das ist in den Olympischen Spielen nicht anders.
Während unserer letzten Podcast-Aufnahme und heute ist übrigens dann die EM zu Ende gegangen, zur Info. Mit dem, wer hat gewonnen? Spanien, oder?
Ja, logisch.
Ja. Sehr gut. Okay. Naja, Sport ist auf jeden Fall sehr schön anzusehen. Ich habe gestern früh die Triathlon angeschaut. Das war auch so ein bisschen eine Tragödie fast, weil die ja den einen Tag nicht starten konnten, weil der Fluss in Paris einfach zu dreckig war. Ne? Mhm. Und gestern haben sie dann gesagt, okay, heute passt's. Und dann sind sie gestartet mit ihrem Triathlon. Und du hast, wo die Frauen früh da reingesprungen sind, hast du dort wirklich auch gesehen, dass einige noch gezögert haben beim Reinspringen, ne? Also, ob man das wirklich jetzt machen soll, dort in diese Anführungszeichen Gülle reinzuspringen. Und dann, die hatten gestern früh, war sehr tragisch, weil jetzt hat ja noch geregnet dann. Also die sind zwar gestartet, dann hat es geregnet. Und dann sind die, und das fand ich schon krass, die sind ja aus dem Wasser raus. Dann geht es ja aufs Rennrad fahren. Und die sind ja quasi in diesen Badeanzügen einfach aufs Fahrrad gestiegen. Ne? Also ich kenne das ja vom Triathlon. Also nicht, dass ich so oft Triathlon gemacht habe, aber ich schaue es zumindest oft an. Da ziehst du dich ja in der Regel noch um. Ne? Und diese Umziehgeschichten, die hast du irgendwie nicht gehabt. Und die sind einfach im Badeanzug auf diese Fahrräder gestiegen und dann sind die alle hingefallen. Und das ist echt bitter gewesen.
Ja,
ne?
Ja, das glaube also, ich.
Das fand ich sehr, sehr traurig. Das sind übrigens fast alle Deutschen ausgefallen, weil sie ja Unfälle hatten dabei.
Okay.
Genau. Cool. Sport. Machen wir einen Haken dran an den Sport.
Würde ich sagen.
Wir noch einen Sport-Podcast hier. Genau. Was haben wir abgehakt? MVP, Sport haben wir abgehakt. Kommen wir vielleicht mal zum nächsten Thema. Während meines Urlaubs habe ich versucht, wirklich alles abzuschalten. Ich habe meine Teams-Notification ausgeschaltet. Ich habe LinkedIn ausgeschaltet, also die Notification, und ich habe auch nicht reingeschaut bei LinkedIn. War auch mal ein bisschen erfrischend, so ein bisschen den Abstand zu bekommen, sag ich mal. Auch wenn es ein bisschen komisch ist und unter den Nägeln brennt, zu gucken, ob da noch irgendwas passiert. Und ich sag mal, wenn es wirklich schlimme Nachrichten gibt in der IT-Welt, dann kommen die auch ohne Notification auf dich zu. Ja. Und da gab es ja tatsächlich eine schlimme Nachricht in meinem Urlaub. Ich habe es mitbekommen, weil ich ja bezüglich dieses Autounfalls ein bisschen, mich quasi viel am Telefon befunden habe, quasi mit Versicherungen abstimmen. Und um den 19. Juli herum war auf einmal niemand mehr zu erreichen. Also ich habe mit der Versicherung telefonieren wollen und da hieß es dann auf dem Anrufbeantworter, aus technischen und personellen Gründen können wir Ihre Anrufe heute nicht entgegennehmen. Und das habe ich eigentlich so noch nie erlebt. Ne? Also wir, hallo heute, wir machen heute frei. Der Hintergrund war tatsächlich ein weltweiter IT-Systemausfall. Und das war schon sehr, sehr krass zu sehen. Also betroffen waren Krankenhäuser, etliche Banken waren betroffen, Versicherungen, Flughäfen, also die komplett lahmgelegt wurden. Weil, was ist passiert? All diese ganzen Unternehmen nutzen eine Software eines Anbieters, CrowdStrike nennt sich der Anbieter. Genau, CrowdStrike nennt sich der Anbieter und die Software nennt sich, glaube ich, Falcon Sensor.
Falcon, ja.
Und ist wohl eine Security-Software, Schrägstrich, sage ich mal, Antivirus, könnte man vielleicht sagen, also in diese Cybersecurity-Geschichte, die Systeme eigentlich abschotten soll vor Angriffen von außen. Ne?
Genau.
Und diese Software hat an dem Morgen den sogenannten Blue Screen of Death produziert. Auf allen möglichen Rechnern, die da draußen irgendwo unterwegs waren. Und Blue Screen of Death, den habe ich tatsächlich nämlich auf dem Mac hier noch nie gesehen. Das ist auch das Schlimme an der Geschichte. Der tritt tatsächlich nur in der Microsoft- oder beziehungsweise Windows-Welt auf. Ne? Und das war auch, das war auch hier so. Das ist CrowdStrike selber hat ihre Software nicht nur auf Windows-PCs veröffentlicht, sondern auch auf Mac und Linux, glaube ich, haben die Support. Und dieses Thema hat es nicht betroffen. Es hat also nur die Windows-Welt betroffen. Und man sieht da draußen, wie die Systeme natürlich im Business-Umfeld, ausgeprägt sind. Da ist eben Microsoft Platzhirsch. Ne? Und ja, das hat dazu geführt, dass wir einen riesen Ausfall hatten. Du hast das nicht so richtig mitbekommen, habe ich im Vorgespräch heute gehört, oder?
Direkt betroffen war ich nicht, zum guten Glück. Obwohl ich auch auf Windows arbeite, also ich habe keinen Mac zu Hause oder irgendwas. Ich hatte tatsächlich einen Kunden von mir, der betroffen war. Wir hätten dort an dem Tag eine Sitzung mit Compliance gehabt für ein Konzept. Um das freizugeben, die Sitzung, es war eine ziemlich wichtige Sitzung, weil wir sind da ziemlich unter Zeitdruck und die Sitzung musste abgesagt werden, weil die waren extrem stark betroffen von diesem Ausfall. Das ist ein sehr, sehr großes Unternehmen mit 10.000, fast 12.000 Mitarbeitenden. Und da war auch alles so ziemlich auf Stopp. Und die hatten auch sehr, sehr hohe Verluste, glaube ich, auch zu beklagen. Das habe ich in dem Sinne mitbekommen. Aber selbst, ja, das, was du liest, das, was du, wo du dich drüber informierst, auch was in der Microsoft-Welt abgeht, weil eben der Blame ging ja dann relativ schnell auch zu Microsoft über, ja. Warum das jetzt nur auf dem Windows-System passiert. Aber selbst war ich nicht betroffen. Aber es ist schon krass zu sehen, oder diese Abhängigkeit, das höre ich immer wieder teilweise von Kunden. Ja, wenn ich jetzt da auf die Cloud gehe oder wenn ich auf Microsoft setze, dann mache ich mich abhängig. Ja, bis zu einem gewissen Grad machst du dich natürlich abhängig. Aber das Problem war ja nicht Microsoft selbst, dass da irgendein Bock geschossen hat, sondern es war CrowdStrike. Und Microsoft muss ja den Zugriff auch gewähren an CrowdStrike, dass sie oder auch an andere Drittanbieter, es gibt ja nicht nur CrowdStrike hier da draußen auf der Welt, dass man oder dass sie ihre Dienste dort drauf bespielen können und warten können und updaten können. Und genau ein solches Update hat ja diesen Ausfall überhaupt erst ermöglicht. Und ja, das war schon ein bisschen krass, das zu beobachten, was das alles ausmacht. Also mir haben insbesondere die Flughäfen leid getan, weil ich habe meine Lehre im Reisebüro gemacht. Ich hänge noch ein bisschen am Thema Tourismus und Reisen. Und das war schon krass zu sehen, was das alles auslösen kann.
Ja, ich habe gerade gelesen, dass Delta, die Fluglinie, ich glaube in den USA ist die, glaube ich, USA sein, glaube ich. Die hat gesagt, sie hat einen Schaden von 500 Millionen Dollar erlitten.
Ja, das überrascht mich nicht.
Und es gibt auch jetzt schon eine Klagewelle gegen CrowdStrike und deren Aktienkurs beispielsweise ist direkt um 13% gesunken.
Ne? Ist wenig. Ich hab mir mehr erwartet, ehrlich gesagt. Am 19. Juli waren es ja, glaube ich, 6 oder 7%. Also auch ziemlich moderat, finde ich, für die Auswirkungen, die der Ausfall hatte. Finde ich, ist meine persönliche Meinung.
Deswegen fand ich das trotzdem auch so, die Berichterstattung fand ich aber schon krass, sage ich mal ganz am Anfang, wenn du so außerhalb der IT-Portale was gelesen hast, stand ja sehr oft, ja, das passiert, wenn man auf Microsoft setzt. Ne? Und Microsoft mit seinem Microsoft 365, und ich habe mir so gesagt, was hat Microsoft 365 damit zu tun jetzt? Ne? Also, und aber komischerweise ist ja am gleichen Tag, wie dieses CrowdStrike-Panne aufgetreten ist, hat Microsoft ja auch einen massiven Ausfall im Azure gehabt, was wohl aber nichts damit zu tun hatte. Das ist schon sehr strange. Und dieser Blame Richtung Microsoft geht natürlich nur, sage ich mal, weil halt so viele Windows-PCs da draußen im Umfeld
sind. Das ist der Grund. Absolut.
Und Microsoft selbst es gab dann ja Analysen, also die CrowdStrike hat dann ja relativ schnell auch reagiert. Die haben sofort auch gesagt, hey, calm down, es ist kein Cyberangriff. Es ist kein Cyberangriff, es ist tatsächlich eine Softwarepanne, die hier passiert ist. Und Microsoft hat das dann auch, da gibt es einen eigenen Blogbeitrag von Microsoft, wo sie auch nochmal direkt ganz klar quasi gezeigt haben, was da passiert ist. Der Grund war ja wohl, dass CrowdStrike einer der Anbieter ist, die diesen Kernel-Mode von Microsoft nutzen können. Das heißt, relativ tief im System verankert, Prozesse steuern können, sage ich mal so, auf ganz einfach erklärt. Und in diesem Kernel-Mode hast du natürlich die Möglichkeit, das System relativ schnell zu schrotten. Ne? Also in dem Fall, in diesem Kernel-Mode kannst du eben auch diesen Bluescreen provozieren. Der Bluescreen ist natürlich nur eine Reaktion von Microsoft quasi, auf eine fehlerhafte Adressierung von Daten oder was auch immer. Also ganz genau habe ich mich das nicht reingelesen. Und ich sag mal, Systeme wie Mac und Co., die hatten damals die Möglichkeit, auf diesen Kernel-Mode zu gehen, haben aber den ganzen Softwareanbieter nach und nach davon abgeraten und bin mir nicht mal sicher, ob sie es überhaupt noch zulassen. Und warum wir hier quasi noch so ein Stück weit eine andere Lage vorliegen haben, ist ja, dass Microsoft selbst hat nämlich in ihrem Blogbeitrag das analysiert und hat dann direkt auch in einem Statement gesagt, hey, das ist aber auch nur passiert, weil die EU uns zwingt, quasi unsere Software transparent quasi nach außen zu veröffentlichen. Also bedeutet, die ganzen Schnittstellen und was auch immer, also wie Softwareanbieter quasi die Schnittstellen von Microsoft zu nutzen haben, das muss Microsoft transparent veröffentlichen. Und Hintergrund ist hier eine Einigung zwischen der EU 2009 mit Microsoft. Das kannst du dir auch runterladen, dieses Dokument. Ist jetzt nicht so spannend. Ne? Also die haben quasi einfach miteinander vereinbart, hey, wir machen das. Und das hat Microsoft aber nur gemacht, weil sie damals eine 500-Millionen-Klage der EU hatten, um quasi diese Schnittstellen zu dokumentieren. Und warum geben sie der EU die Schuld? Weil eben andere Anbieter wie Apple zum Beispiel das nicht tun müssen. Und das ist natürlich, ist schon eine Ungleichbehandlung, sage ich mal. Aber ja, wer dann letztendlich Schuld hat, keine Ahnung. Erstmal wahrscheinlich CrowdStrike, was ich vorhin auch gelesen hatte in so einer Analyse von einem von so einem IT-Spezialisten, der hat gesagt, naja, er will nicht unbedingt wissen, wie die Staging-Verfahren bei dieses beim Update oder Software-Ausroll-Mechanismus da quasi durchgelaufen werden. Also es deutet einiges darauf hin, dass die Testprozesse bei CrowdStrike da eventuell noch ein bisschen verbessert werden können.
Das ist gut möglich. Mich würde vor allem Wunder nehmen, in dieser Zeit, wo es die Ausfälle gab, wie viele Cyberangriffe versucht wurden auf das System. Und das ist, kann natürlich auch eine Schwachstelle darstellen.
Okay, wenn das System down ist, wie willst du da das System angreifen?
Über die Identität trotzdem versuchen.
Okay, also
kannst du trotzdem versuchen. Vielleicht hast du dort irgendeine Lücke, wo du reinkommst. Du greifst die Software zwar an, aber versuchst es da eben, weil da die Hauptsoftware in dem Sinne weg ist, öffnet sich irgendwo was anderes im System dahinter. Kann ja sein.
Kann sein, aber da kenne ich mich echt zu wenig aus. Während des Studiums hatten wir, glaube ich, ein oder zwei Semester Hacking. Da haben wir uns mit Wireshark. Ach genau, Wireshark hieß es. Ja. Da kannst du nämlich den Netzwerk-Traffic quasi mitsniffen und konntest quasi da über diesen Netzwerk-Traffic quasi Sachen auslesen. Aber wenn die Computer down sind, keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber gut,
da ist ein anderes Thema. Für mich ist natürlich die Thematik spannend mit Microsoft und EU. Weil per 1. August dieses Jahr, also per heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wird ja der EU AI Act live geschaltet, also sprich tritt in Kraft. Und das hat ja nochmal ganz, ganz starke Auswirkungen auf die künstliche Intelligenz, nicht nur von Microsoft, sondern generell auf die Nutzung und die Entwicklung der künstlichen Intelligenz innerhalb der EU. Und nicht nur innerhalb, sondern übrigens auch außerhalb. Und wenn du mir jetzt sagst, ja, Microsoft gibt da EU die Schuld, dass sie da wegen irgendeiner Vereinbarung oder Resolution da das aufmachen mussten. Jetzt kommt der EU AI Act. Da kann ja auch nochmal spannend werden, wie sich das dann entwickelt.
Ja, da hatten wir vorhin nochmal kurz drüber gesprochen und da war ich ja so ein bisschen irritiert. Ne? Also ich war tatsächlich so auf dem Punkt, dass wir jetzt noch 2 Jahre Zeit haben, bis alles quasi alles da ausgerollt ist und Glück haben wir vorhin noch mal ein bisschen gelesen. Also es ist tatsächlich so, dass der in Kraft tritt, der EU Act oder EU AI Act nach, was haben wir gelesen, 14 Tage nach Bekanntgabe im Amtsblatt oder so. Ne?
20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der EU, das kommt vom Europäischen Parlament, wird das in Kraft gesetzt und die Veröffentlichung, ich kann mich täuschen, war der 13. Juli. Oder irgendwo, das war der 13. Juli. Und das war die Veröffentlichung und da gibt es 20 Tage und das ist jetzt der 1. August sozusagen, wo das jetzt live geht. Und dieser EU AI Act, da gibt es ja x verschiedene Resolutionen. Also da gibt es ja, glaube ich, hunderte von verschiedenen Artikeln und die werden nicht alle gemeinsam da in Kraft gesetzt, sondern das ist so eine... ja, das kommt so schrittweise, oder erst August 24, dann 25 kommt wieder was. Auf jeden Fall sämtliche Resolutionen, einzelne Resolutionen sind nach dem Inkrafttreten für 24 Monate gültig. Und die Hauptthematiken dieses EU-AI-Act, die jetzt live gehen oder die jetzt in Kraft treten, sind diese Risikokategorien, sind diese Transparenzpflichten und so weiter. Und die sind dann bis, was ist, 2. August 2026 gültig. Aber wenn du die Resolution dir anschaust, dann hast du auch weiter unten in den Artikeln, keine Ahnung, 150 oder 300 oder keine Ahnung was, hast du Resolutionen, die sind irgendwie bis 2028, 29 gültig. Also das ist ein riesen umfangreiches Ding, das da die EU gemacht hat. Das ist auch, glaube ich, seit 2021 sind die da dran am Arbeiten. Mhm. An diesem AI-Act. Und ich habe schon auch gemerkt, dass es viele Kunden, Menschen und Unternehmen beschäftigt. Es sind ja faktisch Datenschutzregulationen für die Nutzung von KI. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm, ich setze mich mal mit auseinander und habe mir diesen EU-AI-Act mal zu Gemüte gezogen und habe mich dann gefragt, ja, wie schneiden denn Copilot und ChatGPT im Vergleich ab? Also halten die diesen Resolutionen stand oder nicht? Und irgendwie nächste Woche wird dann auch ein Blogbeitrag von mir rauskommen, wo ich genau diese Fragen beantworte. Und es ist extrem spannend, was da in diesem AI-Act drinsteht und was das für nicht nur für Entwickler wie Microsoft oder OpenAI bedeutet, sondern eben auch für die Endanwender oder die Unternehmenskunden, die diese KI einsetzen.
Das ist ein sehr spannendes Thema und bedarf wahrscheinlich auch, sage ich mal, bei größeren Unternehmen oder auch bei kleineren Unternehmen schon auch eine gute Beratung. Ne? Also da sollte man Unternehmen auch in die Richtung beraten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Gegenüberstellung. Kannst du ja vielleicht mal spoilern, wer da die Nase vorn hat zwischen den beiden Systemen?
Was ist deine Vermutung?
Ja, meine Vermutung ist einfach Copilot, weil du bei den Systemen von Microsoft, weil die ja von Anfang an Wert darauf gelegt haben, dass es quasi in, sag ich mal, gesetzlicher Harmonie läuft, ne? Dass du schon immer, dass du eben auch in der EU relativ bedenkenlos, relativ bedenkenlos das innerhalb der EU, auch in Deutschland quasi einsetzen kannst. Ne? Und diese Diskussionen sind ja auch nicht neue, was dieser EU-AI-Act hochbringt. Das ist eben nur ein anderes Gebiet von Technologie, was da jetzt geregelt wird. Also ich habe die letzten 8 Jahre bin ich ja hauptsächlich nur im Banking-Bereich unterwegs gewesen und da gab es schon immer Vorschriften. Ne? Also ich hätte auch schon immer gerne beispielsweise super gerne komplett Microsoft 365 für alle Banken da draußen eingesetzt. Und Überraschung, wir haben jetzt 2024, so langsam kommen auch die letzten Banken, bis auf eine große in Deutschland, auf den Trichter, dass sie auf da gehen dürfen. Und ja, also das meine ich, natürlich hast du hier andere Gebiete und auch andere Risiken, die da quasi mit sich bringt, ne? Dieses ganze KI-Thema. Und ich habe gerade mal geschaut, du hast im Übrigen du hast recht, 20 Tage nach Veröffentlichung im Amtsblatt tritt das in Kraft. Genau. Und dann gibt es verschiedene Übergangsfristen. Und du hast so die ersten 6 Monate ist diese Übergangsfrist für Systeme mit unannehmbaren Risiken.
Also, genau, das ist eine Risikokategorie. Also um das zu spoilern, ja, Copilot gewinnt über Längen. Also ich habe mir die 20 wichtigsten Resolutionen rausgepickt und es gibt nur eine, wo Copilot kein grünes Smiley erhält. Ich habe da so eine Grafik gemacht, wo ich das mit den Smileys bewerte. Und da diese Resolution geht unter dem Dach Robustheit und Genauigkeit. Weil wir wissen ja, dass viele Menschen oder viele Leute ja nicht ganz so zufrieden sind mit der Performance von Copilot. Also die Prompts müssen ja schon sehr, sehr präzise sein. Jetzt im Vergleich mit ChatGPT. Und das ist auch der Hauptgrund, das ist das, was ich immer wieder predige. Das ist der Grund, warum Copilot oder warum so viele Menschen nicht so zufrieden sind mit Copilot im Vergleich mit ChatGPT. Weil es eben diese schwerfälligen Datenschutzeinstellungen mit sich bringt, weil es eben in allen anderen 19 Punkten mit wirklich sogar die Erwartungen, teilweise die Anforderungen des EU-AI-Acts übertrifft.
Okay.
Aber das geht natürlich auf Kosten der Genauigkeit und der Performance. Aber in letzter Zeit macht Microsoft so dermaßen Riesenfortschritte. Und das ist eine meiner Quintessenz meines Blogbeitrags ist, dass sich Unternehmen jetzt wirklich Gedanken machen müssen, ja, was ist jetzt wichtiger? Datenschutz-Compliance Anforderungen oder eine subjektiv bessere Benutzererfahrung. Und was mir da auch in den Sinn gekommen ist, das haben wir, glaube ich, vor 2 oder 3 Folgen besprochen. Bring your own AI. Das war ja ein ziemlicher Trend aus dem Microsoft Work Trend Index und das kriegt unter diesem AI Act nochmal eine ganz andere Bedeutung. In Bezug auf Datenschutz, in Bezug auf Haftung, was übrigens auch ein Thema ist, also was ich auch sagen kann, Haftung, es haften nicht nur die Entwickler wie Microsoft und OpenAI, es haften auch Endanwender oder Unternehmenskunden. Die haben auch Pflichten, die sie da machen müssen oder einhalten müssen, wie beispielsweise eine sachgerechte Implementierung, Schulung von Mitarbeitenden und so weiter. Und wenn die das nicht tun und da irgendwas schief geht, können die Unternehmen haften. Also es ist ein mega spannendes Thema. Copilot gewinnt mit Längen gegenüber ChatGPT. Ich glaube, ChatGPT ist bei der Hälfte, also bei vielleicht 10, haben sie ein grünes Smiley, wo sie die Anforderungen erfüllen. Okay. Und der Rest ist entweder ein gelbes Smiley, so, es ist okay, aber geht noch was. Und ein trauriges rotes Smiley, was sagt, das halten sie gar nicht ein. Also zum Beispiel ein rotes Smiley habe ich vergeben bei Transparenz und Informationspflichten. Da hat ja Microsoft zum Beispiel ganz klar auch diese Grafik, wo erklärt wird, wie die Prozesse laufen, wo die Prompts hingehen, wie der semantische Index funktioniert, wie das LLM dahinter ist. ChatGPT hat nichts davon, gar nichts. Also das sind genauso Themen, das ist eine Anforderung des AI-Acts. Und es ist schon spannend, wie das jetzt sich entwickeln wird.
Ist spannend, ne? Also gerade Transparenz. Also Transparenz ist ja genau das Thema, was Microsoft gegenüber der EU quasi angemängelt hat, dass sie zur Transparenz verpflichtet wurden.
Ja, genau dieses Thema.
Aber witzigerweise, vielleicht haben sie es ja dadurch gelernt. Also Microsoft ist ja wirklich sehr transparent mit vielen Dingen. Also wo du jetzt bei OpenAI nichts erfährst, ne?
Ja.
Ist das schon die Geld. Ist
genauso.
Wir hatten ganz, also in unserer Podcast-Reihe ganz am Anfang damals mit Alex und Janine, da hatten wir auch mal über den EU-AI-Act gesprochen, wo er vorgestellt wurde quasi. Und die Geldbußen sind ja jetzt nicht gerade gering. Ne? Also ich habe gerade mal geschaut hier, Verstöße in Bezug auf verbotene KI-Systeme, also das, wo wir uns jetzt gerade in der Übergangsphase befinden, reden wir bis zu 35 Millionen Euro Schadensersatz, die hier gefordert werden können. Oder für gering?
Aber es sind auch krasse KIs. Also ich meine, es gibt ja diese 4 Risikokategorien. Es gibt ja das minimale Risiko, das begrenzte Risiko, das hohe Risiko und das unannehmbare Risiko. Und diese Geldbußen gehen ja vor allem auf dieses unannehmbare Risiko. Und das sind solche Themen, oder das sind KIs, die eingesetzt werden, zum Beispiel für ein Social Scoring, die werden eingesetzt, oder das sind KIs, die werden zum Beispiel eingesetzt, um Leute zu identifizieren, also eine Fernidentifizierung in Echtzeit. Da geht es auch zum Beispiel um eine biometrische Kategorisierung, Überwachung, Emotionserkennung, Auswertung von Gesichtsbildern etc. Und das ist schon harter Tobak. Und was hier in diesem EU-AI-Act in diesem Kontext vor allem oder wer vor allem adressiert wird, sind die Strafverfolgungsbehörden. Also die dürfen diese KIs zum Beispiel nicht einsetzen, eben um Leute zu erkennen, zu identifizieren und so weiter. Das ist strengstens verboten. Das ist per 1. August werden diese KI-Technologien, die sowas haben, von der EU verboten, weil die EU die so klassifiziert hat, dass Grundrechte und grundsätzliche EU-Werte, die werden missachtet. Und deshalb werden sie verboten, komplett. Aber wenn wir jetzt an KI, wie eben beispielsweise Copilot, ChatGPT denken, da haben wir solche Themen nicht. Wir müssen dann aufpassen, wie es dann mit dem multimodalen LLM kommt oder mit GPT-4o und wie das Ganze weiterentwickelt wird. Aber die schwanken dann irgendwo zwischen begrenztes und hohes Risiko, je nach Anwendungsfall oder gerade wenn Banken, medizinale Patientendaten und so weiter, das ist dann eher hohes Risiko und da ist beispielsweise die Vorgabe, das muss durch einen Menschen beaufsichtigt werden. Also es ist schon heavy, was da gibt.
Ich habe gerade so einen kleinen Flashback nochmal, weil wir in unsere Gespräche von damals, also gerade diese, das sind ja alles blöderweise alles die Gebiete, die relativ spannend sind, ne, von KI.
Ja,
also.
Ja absolut. Absolut. Ja, aber ich verstehe es, weil sonst haben wir dann wirklich auch Thema Überwachungsstaat. Das geht dann in die Richtung.
Denk mal an das Thema digitaler Zwilling. Ne? Zwilling oder ich hatte eine Dokumentation gesehen über die, also basierend auf diesem digitalen Zwilling, wo quasi, wo war denn das? Im Altersheim war das, glaube ich, wo älteren Leuten quasi mit Hilfe von KI die Möglichkeit gegeben wurde, sich quasi auszutauschen, ne? Zu sprechen, wo auch erkannt wurde, wie fühlen sich diese Menschen. Und das sind halt super, super sozial wichtig. Also es wären rein theoretisch super sozial wichtige Themen, die aber leider das Risiko, dass dort halt Schindluder betrieben werden kann mit
diesem. Ja, ganz genau. Emotionserkennung ist genau ganz klar beschrieben, Emotionserkennung verboten. Unannehmbares Risiko. Weil die KI kann die Emotionen, oder wenn die richtig programmiert ist und wenn die lernt und macht und tut, kann die Emotionen nachemulieren, manipulieren, etc.
Kannst du dich an diese Vorstellung von GPT-4o von OpenAI erinnern, wo sie das, was sie ja eigentlich die nächsten Wochen ausrollen wollen, glaube ich, diesen
Sentiment, ja. Es geht genau in die Richtung, darum sage ich, oder diese multimodalen.
Das wird also in der EU nicht kommen, wahrscheinlich. Ich habe heute gelesen, dass Meta sich komplett aus der EU zurückzieht, was ihre neuen multimodalen Systeme angeht. Ja. Und sie werden diese Systeme nicht bereitstellen für Bürger der EU.
Ja. Genau aus dem Grund. Aber weißt du, das Interessante ist ja auch, die Resolutionen besagen ja, es geht ja nicht nur um die Nutzung innerhalb der EU, sondern es geht ja auch darum, außerhalb der EU. Also die irgendwo mit der EU verknüpft sind, die Geschäfte machen mit der EU und so weiter. Das, oder mit Unternehmen der EU. Das ist auch nochmal, da habe ich mich jetzt zu wenig damit beschäftigt, muss ich ehrlich sagen, aber da müssen wir nochmal ganz genau reinschauen, was das genau für Unternehmen beispielsweise eben aus der USA bedeutet oder Meta. Die haben ihre Facebook-Accounts und so weiter, die machen dort ihre KIs. Und wenn ich jetzt oder wenn du jetzt als Deutscher beispielsweise in Deutschland bist, hast du die KI nicht, aber wenn du in die USA verreist, hast du sie plötzlich, weil du in den USA bist. Das sind dann extrem spannende Themen.
Das ist verrückt. Vielleicht auch ein Grund, warum Apple sein Apple Intelligence nicht veröffentlicht. Also mit iOS 18 wird ja Apple Intelligence veröffentlicht oder mit iOS 18.1 zumindest. Aber nicht für Bürger der EU. Also nicht, wenn du innerhalb der EU bist. Also ich habe da so meine Vermutung, woran das liegt. Ne? aber eigentlich blöd, dass jetzt hier wieder jeder mit VPN und Co. anfangen muss. Ich bin gespannt.
Ist ja erstmal der Anfang. Ich meine, das ist ja, es ist eine neue Technologie. Man muss die zuerst kennenlernen. Man muss zuerst Erfahrungen sammeln. Ich denke, die EU macht das einzig Richtige. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass das dann über die Zeit gelockert wird. Ich bin auf jeden Fall extrem froh, dass Microsoft sich dem so von Anfang an verschrieben hat, dass das eben nicht so Auswirkungen hat wie bei Apple oder Meta. Dass wir da auch aus der EU heraus oder aus dem europäischen Raum heraus diese Tools, diese Technologie nutzen. Ich meine, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, ohne Copilot zu leben. Das wäre eine absolute Katastrophe für mich. muss ich ganz ehrlich sagen. Und von daher super. Und darum auch wieder ein Grund mehr, warum es eben doch richtig ist. auf Microsoft zu setzen. Und das ist jetzt natürlich wieder in einem anderen Licht im Kontext zum Ausfall von CrowdStrike, wo ja alle über das Windows-Betriebssystem und Microsoft gemotzt haben und genörgelt haben. Guck mal, was ihr davon habt. Guck mal, wie gut Microsoft auf diese Themen vorbereitet ist. Wenn sie das nicht wären, könntet ihr von Copilot nachts träumen.
Fast schon ein schönes Schlusswort. Ich habe aber noch ein, zwei, nicht Themen, aber zumindest, jetzt muss ich mir diese wieder einfallen. Moment, okay, jetzt habe ich die im Kinderkopf schon wieder verkramt. Ach, weil du genau sagst, du kannst ja nicht mehr ohne AI von Microsoft quasi arbeiten. Ich hab die Woche, weil ich, sage ich mal, Dokumente bekommen habe, die ich dann in ein anderes System überführen wollte. Also waren Testpläne, die ich zu Azure DevOps überführen wollte. Und da habe ich auch gedacht, hey, ich mach mir die Arbeit einfach total easy und sag ChatGPT mal, wie denn die Struktur des Quelldokuments aussieht und wie ich sie gerne in einer Excel-Tabelle zum Import für DevOps haben will. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass ChatGPT selten dumm war. Also obwohl mein Prompt echt sehr ausdefiniert war. Den kann ich dir gerne mal schicken. Da kannst du mal gucken, ob der gut war. Du bist ja da Prompting-Meister. Also ich war der Meinung, dass der wirklich sogar gut war. Und ich habe sogar ChatGPT darauf hingewiesen, sei exakt, bitte nehme alle Inhalte, die du zu dem Thema findest, auf und. Er hat immer nur 5 Elemente ausgespuckt. Und das hat mich so genervt. Ne? Also das hat für mich so den Anschein gemacht, als da hier schon wieder die Systeme irgendwie spinnen, die Qualität schwankt, was auch immer, weil diese Themen, das hat mal besser funktioniert. Und dann hatte ich habe noch eine Pro-Subscription von Claude, also von diesem Claude Sonnet 3.5. Mhm. Und das habe ich dort den gleichen Prompt dort eingegeben und das Tool hat zwar einwandfrei alle Testfälle aus dem Dokument gelesen, hat aber dann beim Überführen in die Excel komplett halluziniert. Und ich dachte, was ist denn eigentlich los? Keiner dieser beiden Tools lässt mehr. Und dann habe ich überlegt, dann habe ich so viel Zeit in das Prompting gesteckt, dass ich es hätte einfach abtippen können. Ja, war, ja. Das war so mein Negativ-AI-Erfahrung diese Woche. Und ja, dabei habe ich das Gefühl gehabt, dass ich relativ gut im Prompten bin. Das muss ich ja bei Gelegenheit.
Bin ich mal gespannt auf deinen Prompt. Von meiner Seite gibt es auch noch ein kleines Update in Bezug auf AI. Ich habe, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche war es, habe ich meinen eigenen Online-Event angekündigt. Wow. Die AI Productivity Unleashed. Das ist ein ganzer Nachmittag am Freitag, 18. Oktober. Ist das von 12 Uhr mittags starten wir bis abends um 6, haben wir 6 Sessions, die wir da vergeben. Und ich möchte vor allem der Community zeigen oder die Kombination machen aus KI am modernen Arbeitsplatz oder am digitalen Arbeitsplatz. Also alles, was irgendwo mit Microsoft 365 zu tun hat, Teams, SharePoint, Loop, you name it, Planner, OneNote, irgendwie kombiniert mit Copilot, Copilot Studio, Azure AI Studio, da freue ich mich riesig drauf, weil bisher habe ich ja selbst auch nur als Speaker an diesen Sessions teilgenommen. Und es ist natürlich richtig geil, wenn ich so meine Leidenschaft oder mein Thema so als ein ganzer Nachmittag so ein bisschen positionieren kann. Und da ist natürlich auch, oder da bin ich mega froh, wenn man dann so Erfahrungen hat, wie du sie jetzt gesagt hast, schlechte Erfahrung, gute Erfahrung, weil davon lebt ja die Community, davon leben wir ja auch, wenn es darum geht, dieses Wissen aufzubauen im Bereich KI. Und ich freue mich auf jeden Fall riesig auf diesen Event. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Fabian und du dabei wärst.
Ach, da sage ich dir einfach mal zu. Fabian hat mir mal gesagt, Wir, wenn uns jemand anfragt, wir nehmen überall teil, was so Konferenzen, also was seriöse Konferenzen sind. Ich freu mich dann nächstes Jahr auf deine On-Premise-Event dann schon. Ja. Spaß.
Ich frag dich dann als Sponsor an.
Genau, das können wir gerne tun. Wenn wir noch eine Rubrik einführen, Copilot-Feature der Woche, was ich nämlich tatsächlich gesehen habe nach meiner 14-tägigen Abstinenz von Copilot, dass es jetzt den Upload-Button gibt, um meine eigenen Dateien hochzuladen. Da habe ich mich total gefreut. Genau. Das ist total spannend, dass man sich über so Kleinigkeiten freut, weil man die ganze Zeit über Umwege, dass die Sachen da quasi referenziert hat.
Schön. Ich werde definitiv in dieser Rubrik Feature der Woche.
Feature der Woche müssen wir auf jeden Fall aufstellen.
Für Feature des Monats, je nachdem. Und mittlerweile.
Ich habe dein News-Artikel noch gar nicht gelesen, den du auf LinkedIn veröffentlicht hast. Gab es denn was?
Der Newsletter meinst
ja,
du?
Ja. Gab es irgendwas Spannendes im M365-Umfeld, was erwähnenswert ist?
Ja, es sind einfach die Highlights. Es geht ja um die Roadmap für den August. Was ich, also aus dem M365-Umfeld gibt es so 4-5 Highlights. Die Meeting-Artefakte von Teams, also da weißt du, diese Aufzeichnung, Transkription, Zusammenfassung, die werden nach dem Meeting auch im Outlook-Kalendereintrag ersichtlich.
Mega.
Also ich erwische mich immer wieder, wie ich auf die Termine gehe, auf alte Termine schaue, wer da teilgenommen hat und so, und jetzt sind da alle Artefakte drin, das finde ich cool. Im Planner kannst du die Spaltengröße ändern, bearbeiten. Also das ist die Spalten, weißt du, die verschiedenen,
die verschiedenen Buckets, Ich habe deinen Beitrag doch gelesen, weil... Ich habe es nämlich versucht, aber das geht noch nicht bei mir.
Nee, das ist ja erst auf der Roadmap. Also diese Newsletter, da geht es darum. Da
kriegt man ja die Sachen schon irgendwie ausgerollt.
Ja, genau. Und in Copilot war mein Highlight, dass jetzt in Word, wenn du ein Word-Dokument öffnest und das eine Copilot-Lizenz, kriegst du automatisch auf der rechten Seite die Zusammenfassung. Also, und ich habe das immer wieder, dass ich mich beispielsweise ein Konzept einlesen muss oder irgendwie in eine Anleitung einlesen muss. Das ist irgendwie 50 Seiten lang. Und da habe ich auch automatisch, wenn ich das Word-Dokument öffne, habe ich rechts die Zusammenfassung. Das ist super. Automatisch im Standard.
Sehr geil.
Freue ich mich drauf.
Cooles Feature, ja. Cooles Feature. Cool.
Genau.
Da haben wir die Stunde wieder fast voll gemacht. Aber ist ja auch, wenn man sich nur einmal wundert. Okay. Vielleicht, wir planen gar nichts eher. Wenn wir es mal schneller schaffen oder mehr einen größeren, schnelleren Rhythmus, dann ist es gut. Ansonsten hört ihr uns einmal im Monat.
Auf jeden Fall. Und wenn es mal alle 2 Wochen ist, ich bin da, ich freue mich jedes Mal riesig mit dir den Podcast zu machen, macht richtig Spaß. Richtig cool, gute Gespräche.
Gleichfalls.
Dankeschön.
Fabio. Cool. Dankeschön. Werde ich jetzt mal noch die letzte Hitze noch genießen. Morgen soll es endlich mal wieder ein bisschen abkühlen hier. Und ja, heute Abend wahrscheinlich nochmal aufs Fahrrad schwingen. Ich bin so ein bisschen noch hyped von diesen sportlichen Geschichten. Ich muss 20 Kilo müssen noch runter, Fabio. 20 Kilo müssen. Ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich bin aus dem Urlaub auf die Waage gegangen. Das darf man nicht machen. Und nee, aber es ist tatsächlich, ich habe so ein Slim Fit Hemd. Das würde ich gerne mal wieder anziehen auf einer Konferenz. Und das geht aktuell nicht. Also geht schon, aber das will ich euch nicht antun. Deswegen.
Das ist ein Ziel. In 2 Monaten ist die M365 Summit in Mainz.
Mal schauen, ob ich da die
erste. Ja, 20 Kilo vielleicht nicht, aber vielleicht kommst du einigermaßen gut ins Hemd.
Ja, vielleicht. Vielleicht kriege ich ja so 5 Kilo runter bis zum Summit.
Ja, ich arbeite auch noch an meinen letzten 3-4 Kilos.
Muskelmasse aufbauen, meinst du, oder wie?
Nee, Fett abbauen.
Was? Na gut, durch die Kamera sieht man das. Nein, stopp, du hast ja auch auf LinkedIn ein Foto veröffentlicht. Das sah nicht aus, als hättest du irgendwie 1 Gramm Körperfett zu viel.
Doch, ich bin 1,69 groß, das ist tatsächlich ein ziemlich kleiner Typ, aber ich bin jetzt so um die 85 Kilo. Das ist gemäß BMI ist das stark übergewichtig, aber das liegt hauptsächlich an der Muskelmasse, das ist so. Aber ich habe tatsächlich auf den Rippen habe ich so 2-3 Kilos zu viel. Das ist, wenn ich so irgendwo zwischen 80 und 82 Kilo bin, so ein bisschen slimmer, das wäre ganz okay.
Sehr krass. Also ich ziele die 88 Kilo an übrigens als Idealgewicht. Und mit 88 Kilo... Ich habe meine Frau damals kennengelernt, da hatte ich 88 Kilo und da hat meine Familie gesagt, ich würde magersüchtig aussehen. Und da war ich aber laut BMI schwer übergewichtig.
Aber du bist auch ein bisschen größer als ich, oder?
Ich bin laut Ausweis 1,88. Also ich bin so ein bisschen gesunken, noch so 1,87 ungefähr.
Das Alter, Thorsten, das Alter. Ja,
der Rücken geht runter. So. Feierabend, Herr Fabio.
Super.
Viele Grüße in die Schweiz.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, Thorsten.